Radau Media. Herzlich willkommen zu Medienrot, dem Podcast für PR und Kommunikation. Mein Name ist Nicole Storch. Ich bin Ihre Moderatorin und freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind. In dieser Folge geht es um ein Thema, das in der Kommunikationsbranche durchaus kontrovers diskutiert wird und vielleicht aktueller ist denn je, um den Newsroom. Ist dieses Modell gescheitert, überholt oder gerade erst richtig relevant geworden? Gemeinsam mit meinen Gästen Eckart Klockhaus von Imuri und Oliver Plauschinat von Landau Media gehen wir dieser These auf den Grund. Wir schauen auf typische Herausforderungen in der Praxis, auf die Weiterentwicklung hin zu einem sogenannten Newsroom 4.0 und darauf, warum viele Organisationen trotz moderner Strukturen weiterhin mit denselben Problemen kämpfen. Außerdem sprechen wir über Daten, KI und die Frage, wie sich Kommunikationsarbeit dadurch gerade massiv verändert. Hallo Eckart, hallo Oliver, schön, dass ihr heute da seid. Stellt euch doch mal kurz vor.
Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ich dränge mich mal vor. Ich bin Eckart Klockhaus, Geschäftsführer der Firma Imuri und beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Newsroom. Zuerst bei Verlagen und Rundfunkanstalten und jetzt seit auch wieder gefühlt vielen Jahren im Bereich Corporate Newsroom. Und in meinem Herz bin ich Nerd.
Ja, hallo Nicole. Ich bin Oliver Plauschinat von Landau Media. Bin dort für das Business Development verantwortlich und ja, mache, glaube ich, seit den letzten 30 Jahren irgendwas mit Daten. Daten in der PR, also Erfolgskontrolle ganz am Anfang, Medienresonanzanalyse und ja, suche halt seit 30 Jahren den Heiligen Grat, wie kann man die Wirkung von Kommunikation messen. Vor dem Hintergrund, sage ich mal, das Newsroom-Konzept ganz spannend, weil man ja da auch mehr in Richtung statt Output, Richtung Wirkung gehen möchte und ja, freue mich zusammen mit Eckart, das zu diskutieren.
Ich freue mich auch. Durch die Branche wabert nämlich immer mal wieder die These, der Newsroom sei tot, das Konzept gescheitert, wir brauchen das alles nicht mehr. Wenn das so wäre, warum sprechen wir denn heute darüber?
Weil es nicht so ist. Also das ist, glaube ich, die verkürzte Form der Antwort. Das Thema Newsroom ist über 100 Jahre alt. Also der Begriff Newsroom taucht irgendwie 1910 zum ersten Mal in der Literatur auf und hatte als Grundlage einfach eine Sitzordnung für Tageszeitung in New York. Und dass dieses Modell mit der Sitzordnung 100 Jahre später nicht mehr die Lösung ist, das ist wohl allen klar. Aber daraus abzuleiten, dass die Weiterentwicklung des Newsrooms tot ist, halte ich für sehr polemisch. Also der Newsroom steht ja für sich anpassende Methoden an die Kanalstruktur, an die Mediengewohnheit der Konsumenten und. Und insofern halte ich die Aussage, der Newsroom ist tot, einfach für eine reißerische Überschrift, aber für genauso hochgradig unsachlich. Ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie der Newsroom sich verändert und wie auch der Newsroom die Unternehmenskommunikation verändert und nicht irgendwelche Überschriften sammeln. Das wäre so meine Antwort darauf.
Ja, es wird, wie gesagt, wird immer gerne genommen halt, also der Newsroom ist tot, die Pressemitteilung ist tot, jetzt kann man lesen, die Agenturen sind eigentlich tot, ne, durch KI. Immer ganz spannend halt, meistens steckt dahinter ja eine Umfrage, die man dann entsprechend in die eine oder andere Richtung deuten kann. Also Newsroom ist tot, ich würde sagen, der Newsroom entwickelt sich weiter oder muss sich auch tatsächlich weiterentwickeln, aber vielleicht ist der Begriff Newsroom tot, ja, der vielleicht irgendwas besagt, so ein physischer Raum, wo man alles, wo man sitzen muss. Und ich glaube, spätestens seit Corona hat man sich davon ja auch verabschiedet. Deswegen, ja, Begriff vielleicht tot, aber das Konzept dahinter lebendiger denn je und, glaube ich, notwendiger denn je. Auch vor dem Hintergrund, sage ich mal, Digitalisierung, was aus meiner Sicht auch noch nicht abgeschlossen ist. Jetzt kommt noch KI hinzu. Ich finde es halt immer spannend, wenn man so ein bisschen auch so die Datenperspektive auf den Newsroom dann auch mal stellt.
Der Newsroom ist tot, es lebe der Newsroom, oder?
Okay, wenn wir bei den Überschriften bleiben wollen, da gehe ich dann mit, ja.
Wenn nicht der Newsroom gescheitert ist, nicht das Konzept des Newsrooms, ist dann vielleicht seine Umsetzung gescheitert? Welche Probleme gibt es da?
Ich glaube, er ist an vielen Stellen und in vielen Beispielen gescheitert. Und die Probleme, die es daran gibt, ist, dass der Newsroom den Abbau von Silos voraussetzt. Und das ist auch der größte Mehrgewinn durch den Newsroom. Und dementsprechend muss ich den Newsroom immer ganzheitlich denken. Und jeder Kompromiss, den ich eingehe, wo ich hergehe und sage, diese Ganzheitlichkeit setze ich jetzt aber nicht um, weil einzelne Gewerke meiner Kommunikation bleiben außerhalb des Newsrooms oder weil ich habe aber liebgewonnene Angewohnheiten, die ich gerne überleben lassen möchte. Also ich möchte nicht jede heilige Kuh schlachten. Und das sind natürlich alles Dinge, die nachher zu dem Risiko führen, dass das individuelle Newsroom-Projekt scheitert. Also der Newsroom braucht eine hohe Konsequenz und auch eine Ganzheitlichkeit. Nach meiner Erfahrung sind das die Hauptgründe, wenn man heute sich anschaut, warum scheitern Newsroom-Modelle, dann ist fehlende Konsequenz und fehlende Ganzheitlichkeit sind, glaube ich, die beiden Gründe, die mir als erstes einfallen.
Du hast gerade schon den Siloabbau angesprochen, der leider in der Praxis dann häufig doch nicht in der Konsequenz erfolgt, die notwendig wäre. Woran liegt es?
Weil wir in der Vergangenheit unsere Arbeitsweise liebgewonnen haben. Wir haben uns daran gewöhnt, als Unternehmenskommunikation, dass immer mehr Kanäle dazukommen und ich muss immer neue Verantwortlichkeiten definieren. Ich muss immer neue Software-Tools einkaufen. Und irgendwann stelle ich fest, dass ich mir damit sowohl organisatorische, methodische und auch digitale Silos geschaffen habe. Und die jetzt wieder abzubauen, tut natürlich weh.
Wir landen dann auch irgendwann in so einem Tool-Overload, oder?
Ja, ich würde gerne noch mal was zum Thema Ganzheitlichkeit sagen, was ich ganz, ganz spannend finde. Auch jetzt vor dem Hintergrund, Eckert hat ja zusammen mit dem René Seidenlanz ein Buch geschrieben, Corporate Newsroom 4.0, was ich aufmerksam gelesen habe. Und dieses Thema Ganzheitlichkeit, ich glaube, das ist das, was eigentlich in der Praxis der Newsroom dann auch scheitert. Ganzheitlichkeit heißt ja auch inklusive Marketing. Und ich glaube, wenn man sich dann die Realität anschaut in der Unternehmenswelt halt, dann ist Corporate Communication und Marketing ja gerade bei großen Unternehmen noch sehr in Silos oder getrennt letztendlich denkend halt. Und da frage ich mich natürlich in der Tat, wie kann man oder ist es überhaupt realistisch, dass man das Marketing halt in eine Organisationsform oder ein Konzept eines Corporate Newsrooms dann eben auch mit integrieren kann. Also das wäre auch eine Frage an Eckart, weil das ist aus meiner Sicht ja immer, das scheitert eigentlich grandios in der Praxis. Und ich kann mich daran erinnern, vor 30 Jahren gab es schon damals immer dieses Konzept der integrierten Kommunikation damals, wo alle nachstrebten, also PR und Marketing irgendwie ganzheitlich zu denken. Ich sehe jetzt wenig Beispiele, aber wie gesagt, Eckart, das wäre auch eine Frage an dich.
Zum einen brauchen wir diese Ganzheitlichkeit nicht in jeder Phase des Newsroom-Aufbaus. Also wenn ich sage, wir müssen ganzheitlich denken, dann heißt das nicht, wir müssen in dem gesamten Konzern alles auf einmal machen, sondern wir können hergehen und können den Newsroom auch in den einzelnen Gewerken erweitern. Und dann ist, glaube ich, wichtig, auch eine Unterscheidung einzuführen, herzugehen und zu sagen, der Hauptnutzen des Newsrooms ist nicht im Organigramm zu finden, sondern in der Methode der Arbeit zu finden. Und ich glaube, damit kann man schon eine Menge von dieser Herkulesaufgabe, na, wir müssen dann erstmal alle in einer Organisationsform arbeiten und wir müssen alle Fragen von Personalverantwortlichkeiten bis Budgetverantwortlichkeiten geklärt haben, bevor der Newsroom eine Chance hat, die können wir damit entkräften. Und ich glaube schon, dass die gesamte Medienarbeit eines Unternehmens einer Methode unterworfen werden soll. Und die nenne ich eben Newsroom. Also für mich ist Newsroom nicht Abteilung und Newsroom ist auch nicht für mich, hat keine Kanalgrenzen, sondern Newsroom ist für mich die Methode der Medienarbeit eines Unternehmens.
Ja, stimme ich zu und ich stimme auch zu, dass man jetzt tatsächlich erstmal vielleicht auch kleiner denken und starten soll. Nur ist das Newsroom-Konzept ja schon etwas länger am Markt. Und da frage ich mich natürlich, das, was ich zumindest beobachte, ist natürlich, dass ich jetzt noch nicht erkannt habe, wo ich einen, sag ich mal, voll integrierten Newsroom inklusive Marketing halt, dass das so entsprechend auch funktioniert halt. Also ich glaube, Siemens hat so erste Versuche gestartet, bin ich aber auch nicht informiert, wie erfolgreich das ist. Ich glaube, die haben Marketing integriert, nennen das Ganze auch nicht mehr Newsroom. Aber das würde mich mal interessieren, weil klar muss man vielleicht kleiner starten und starten im Bereich PR, aber so das Thema Marketing ist doch meistens doch immer außen vor, weil eigentlich dann auch immer so ein bisschen der Platz hier schon im Bereich der Kommunikation.
Ich sehe die Fronten heute nicht mehr so hart wie vor 15 Jahren, dass noch diskutiert wurde, dass riesige Mauern gebaut werden zwischen Marketing und Public Relations in den Unternehmen. Natürlich hast du, ich meine, du hast ja auch unterschiedliche Anforderungen, du hast unterschiedliche Aufträge und du hast auch sehr häufig unterschiedliche Personalverantwortlichkeiten in der Leitungsfunktion. Aber herzugehen und zu sagen, wir treffen uns in einmal, weil wir an den gleichen Themen arbeiten und einmal treffen wir uns, weil wir die gleichen Zielgruppen bespielen. Und ich glaube, an der Stelle ist es schon wichtig, herzugehen und zu sagen, wie wollen wir zusammenarbeiten? Welcher Methode und mit welchem Transparenzanspruch wollen wir zusammenarbeiten? Und das ist die Frage, die der Newsroom eben beantwortet haben möchte. Ja, der Newsroom sagt ja nicht, ihr müsst eine Abteilung werden und ihr müsst auch von einem Budget leben und ihr müsst auch dasselbe machen. Das sagt der Newsroom alles nicht.
Weg von der Zentrierung auf die Kanäle hin zu einem Wirkungsgedanken, dem alle dann folgen.
Hier ist doch eher dieses Thema Stakeholder-Perspektive, Zielgruppen-Perspektive hervorgehoben, auch hier mit dem Anspruch der Ganzheitlichkeit. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht auch so eine wesentliche Entwicklung im Bereich des Corporate Newsrooms halt. Ne? Also so habe ich zumindest das verstanden halt. Also wirklich weg in Kanaldenke, was vielleicht früher sinnvoll war, und noch stärker in Richtung Stakeholder-Perspektive, Zielgruppen-Perspektive halt.
Also das ist nach unserer Definition, darum eben auch das Buch Newsroom 4.0, eines der großen Änderungen, dass die Außenseite des Newsrooms nicht mehr aus Themen und aus Kanälen besteht, sondern aus Themen und aus Zielgruppen bestehen muss.
In diesem Konstrukt, was du da aufmachst oder was ihr da aufmacht in dem Buch, welche Rolle spielen denn da die viel zitierten Corporate Influencer-Programme? Spielen die da überhaupt eine Rolle? Sind die außen vor? Sind die mit drin?
Die spielen eine Rolle und die spielen sogar eine sehr wichtige Rolle, dass ich hergehe und sage, welche direkten oder indirekten Touchpoints habe ich an meine Zielgruppe? Ja, und wenn wir hergehen und das ist ja nicht mehr damit getan, nur zwischen Owned Content und Earned Content zu unterscheiden, sondern dass ich mir Gedanken mache, welche beeinflussbaren und welche nicht beeinflussbaren Gatekeeper sind zwischen der Unternehmensbotschaft und der Zielgruppe beheimatet. Und damit ist auch der Bereich Corporate Influencer nicht mehr ein reines Placement- und Marketing-Thema und nicht mehr nur ein reines Employer-Influencer-Thema, sondern ein viel weitreichenderes. Also wir sprechen da von dieser weichen Außengrenze oder den Zulieferern des Newsrooms. Und so wie auf der Themenseite die Zulieferung an den Newsroom erfolgt, über die Fachabteilung, über Produktentwicklung, über Vertrieb, über Fertigung, über was auch immer das Unternehmen tut, genauso hast du auf der Seite der Zielgruppenverantwortung natürlich auch die Zulieferer, die eben den Touchpoint zur Zielgruppe haben. Spielt eine große Rolle.
Ihr beide begleitet ja Unternehmen und Firmen bei der Umsetzung und Einführung von Newsrooms, jeweils von unterschiedlichen Seiten her. Was sind denn gerade die größten Anforderungen, die Kunden an einen Newsroom heute stellen?
Die Verbindung von Disziplin und Spaß. Das hört sich jetzt nicht sehr IT-mäßig an, wenn ich das sage, aber der Newsroom erfordert natürlich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch den Change mit vorantreiben und tragen. Und das geht, ohne Spaß werde ich das nicht umsetzen. Also es gehört einfach ein hohes Maß an intrinsischer Überzeugung dazu, dass die Menschen diese Änderung mit vorantreiben. Ein Newsroom, der irgendwie per Diktat top-down umgesetzt werden soll, der scheitert immer zu 100%. Und das ist auch das, wo ich mich auch hier im Podcast traue, sehr, sehr deutlich zu sein. Also wir machen jetzt einen Newsroom, wenn die Mitarbeitenden das nicht möchten, das scheitert. Also muss ich einfach eine hohe Motivation dafür aufbauen, die aber in Zusammenhang bringen mit einer hohen Disziplin. Weil wenn ich hergehe und sage, ich möchte eine themenzentrische Planung haben und ich möchte eine kanalübergreifende Transparenz haben, dann kann es eben nicht sein, dass die einzelnen Verantwortlichkeiten arbeiten, wie sie es in der Vergangenheit gewohnt waren, und auch nicht, indem wir hergehen und sagen, wir schicken uns weiter lustige Mails mit Attachments hin und her. Das widerspricht alles einer zentralen Arbeit. Und darum ist so diese beiden ganz wichtigen Begriffe für das Projektmanagement heißt Disziplin und Motivation oder Disziplin und Spaß. Auch so kann man es formulieren.
Ich würde sagen, Spaß und Daten, das wäre jetzt meine Ergänzung natürlich halt, muss ich auch sagen, weil ich natürlich, also ich meine, Spaß gebe ich dir natürlich komplett recht. Ich würde Spaß jetzt übersetzen in Sachen Akzeptanz oder auch Nutzen. Ne? Also ich würde das mal bei mir vergleichen, wenn ich jetzt irgendwie neue Struktur, neues Tool nutze, dann merke ich halt, klar, es muss Spaß machen von der Anwendung her, aber es vor allen Dingen primär muss es halt einen Mehrwert und einen Nutzen bieten und es einfacher machen. Ich glaube, das ist auch nochmal, würde ich Spaß entsprechend übersetzen. Data can be fun, ne, aber nicht unbedingt. Aber ich meine, das Thema Daten, das ist natürlich jetzt eine schlechte oder gute Überleitung, aber das ist natürlich, die Perspektive interessiert mich natürlich umso mehr. Und egal jetzt, wie die Kommunikationsabteilung aufgestellt ist, sondern was bedeutet denn überhaupt sowas wie eine datengetriebene Kommunikation? Ja, was ja auch schon etwas länger eben diskutiert wird im Rahmen der Digitalisierung halt. Und das finde ich halt ganz spannend. Und ich habe mir natürlich auch mal deine Rollen angeschaut in dem Buch halt. Und ich vermisse da eine Rolle, und zwar die des Datenverantwortlichen, Datenmanager, Datenscientist halt. Ich weiß nicht, wie du das siehst halt, weil na, wir haben immer so Themenverantwortliche. Bei dir heißt das im Buch Zielgruppenverantwortliche, Stakeholderverantwortliche statt in den alten Modellen Medienmanager. Ich frage mich natürlich, wo kommt dieses Thema entsprechend Daten überhaupt vor?
Ich würde da gerne noch die Frage noch mal ein bisschen zuspitzen wollen, die Oliver da gerade in deine Richtung losgeworden ist. Er vermisst einen Datenverantwortlichen, eine Datenverantwortliche in den Newsroom-Rollen, die du beschreibst. Muss aber nicht vielleicht jeder im Newsroom eine gewisse Datenkompetenz einfach haben?
Ich würde gerne versuchen, das als zwei Fragen zu beantworten. Zum Ersten, was Oliver gesagt hat, ich möchte jetzt nicht mein Buch irgendwie hier verteidigen und auch nicht hinterfragen, ob du es aufmerksam genug gelesen hast. Der Newsroom braucht eine Digitalverantwortung. Und in dieser Digitalverantwortung sehe ich auch die Datenverantwortlichkeit. Insofern haben wir inhaltlich, dass es die Verantwortung geben muss, überhaupt keinen Widerspruch. Ich halte es für wichtig, dass wir in dem Newsroom keine Schatten-IT aufbauen zur IT-Abteilung im Unternehmen, sondern dass wir hergehen und sagen, wir brauchen die Verantwortung mit dem Digital-Skill, der sich nicht auf Infrastruktur, sondern auf Nutzen konzentriert. Und das sehe ich sowohl bei der Tool- und Plattformfrage, das sehe ich aber auch bei der Datenfrage. Die Daten, die du ansprichst, wir haben überhaupt keinen Widerspruch. Ich möchte nur auf die Ebene kommen, dass ich hergehe und sage, wir müssen die Nutzbarkeit der Daten in den Vordergrund stellen und nicht die Existenz dieser Daten. Darum sage ich, ich glaube, da haben wir keinen Widerspruch.
Welche Daten sind denn wirklich relevant?
Alle. Sorry, wenn ich das so sage. Das ist ja genau die spannende Anforderung. Also interessant sind die Beobachtungsdaten, sind die Wissensdaten, sind die Archivdaten, sind die Trenddaten. Die lassen sich nicht abgrenzen. In der IT kennen wir die harte Unterscheidung zwischen Kommunikationssystem und Kollaborationssystem. Und ein Kollaborationssystem basiert immer darauf, dass der Datenempfänger den Kontext der Daten entscheidet. Beim Kommunikationssystem tut es der Absender der Daten, aber beim Kollaborationssystem der Empfänger. Und darum müssen wir hergehen und sagen, wir müssen die Nutzbarkeit der Daten in den Vordergrund stellen des Newsrooms.
Genau, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig nochmal. Also man kann da jetzt nicht sagen, welche sind jetzt wichtig, weniger wichtig an Daten. Das ist genauso wie mit den Kennzahlen. Ich werde auch immer gefragt, was sind die 10 Top-KPIs für Social Media? Die existieren einfach so nicht, sondern es hängt immer dann auch von dem jeweiligen Kontext und der Zielsetzung ab. Und ich glaube, das, was Eckart ja auch gerade sagt, halt, du hast unterschiedliche Rollen und ich glaube halt doch, dass so ein Themenmanager einen anderen Blick auf Daten hat oder auch braucht, als jetzt vielleicht ein reiner Zielgruppenverantwortlicher oder Medienmanager an der Stelle halt. Und ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig, dass man hingeht und guckt, dass man schaut, dass man diese Daten, wie heißt es schön, Zielgruppen oder Empfänger orientiert, dann auch intern aufbereitet halt tatsächlich. Und du hast ja natürlich auch unterschiedliche Formate. Na, ich glaube, du brauchst ein anderes Setup, wenn du so ein Daily hast im Newsroom, wo du dann so das Tagesgeschehen diskutierst, als wenn du jetzt ein Strategie-Meeting hast oder ein wöchentliches Themen-Meeting. Ich glaube, das muss alles auch nochmal ein bisschen mit einfließen, wenn ich über das Thema Daten nachdenke, wie ich dann Daten auch strukturiere und segmentiere. Da würde ich von vornherein jetzt bestimmte Daten nicht ausschließen.
Wenn wir uns doch alle aber einig sind, dass Daten wichtig sind, warum beobachtet man denn dann so häufig, dass datengetriebene Kommunikation in der Praxis eben häufig nicht funktioniert oder scheitert?
Ich glaube im Wesentlichen, weil sie technologisch vorangetrieben werden und nicht aus der Nutzenfrage. Ich meine, wenn man seinen eigenen Arbeitstag beobachtet, in wie vielen Datenquellen arbeitest du jeden Tag, um deinen Job zu machen. Du guckst in Mails nach, in Teams nach, du forschst was im Intranet, du guckst irgendwo in, Mensch, in irgendeiner Word-Datei habe ich doch mal gelesen, wir hatten doch auch einen SharePoint im Einsatz. Und das führt natürlich dazu, dass zwar die Menge der Daten da verfügbar ist, aber die überhaupt nicht in eine Korrelation gebracht werden können und auch nicht in Zusammenhang verfügbar sind. Darum sage ich dir, es geht nicht um die Notwendigkeit, mehr Daten zu speichern, sondern den Nutzen der Daten in den Vordergrund zu stellen. Das ist die Newsroom-Aufgabe.
Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt nochmal, das zum Thema Daten. Also auch, dass Daten tatsächlich natürlich auch diesen Silo-Effekt verstärken. Man arbeitet halt, sage ich mal, in der Praxis auch mit unterschiedlichen Analytik- oder Datentools. Und das heißt, da wird genau dieses, was man ja eigentlich verhindert, dieses Integrierte, den Blick auf komplette Datensätze halt behindert, weil ich natürlich verschiedene Daten auch einsetze. Ja, sei es jetzt für eine Medienresonanzanalyse, sei es SEO, sei es jetzt Geo und so weiter. Und die Frage ist halt, wie kriege ich da einen ganzheitlichen Blick drauf? Ja, also ich jetzt im Bereich KI, ja, um jetzt so das wirklich das nächste Thema anzuschneiden, halt, spricht man immer dann ganz gerne von der Readiness der Daten. Und was man ja auch sieht, halt, ist ja die meisten KI-Projekte oder Pilotprojekte, die jetzt durchgeführt worden sind, jetzt nicht unbedingt auch im Bereich der Kommunikation scheitern. scheitert an dieser sogenannten Readiness von Daten halt. Das heißt, dass ich die Daten strukturiert vorliegen habe, dass ich einen Zugang dazu habe und so weiter. Verschiedene Kriterien der Readiness. Und das ist halt, glaube ich, auch nochmal, ob jetzt mit oder ohne KI, auch für mich so dieses Thema datengetriebene Kommunikation, woran es scheitert. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz großes Thema und das verschärft natürlich der KI-Trend nochmal. Was bedeutet das nämlich? Ich meine, wenn ich jetzt für unseren Bereich jetzt schaue, du kannst viel schneller jetzt Daten ausliefern. Du kannst mehr Daten schneller analysieren in noch größeren Dashboards. Aber am Ende musst du doch trotzdem sagen, was bedeutet das jetzt für mich? Gehe ich nach links, gehe ich nach rechts? Was bedeutet das vom Hintergrund meiner Strategie? Und ich glaube, das ist halt nochmal eine sehr, sehr große Herausforderung.
Du sprichst gerade einen ganz großen, wichtigen Themenkomplex nochmal an, Oliver. Und zwar, ich würde da gerne noch die Kundenperspektive einnehmen wollen. Viele wünschen sich Plattformen, Dashboards, KI, die Sachen vereinfacht, zusammenfasst, übersichtlich macht. Was davon ist Wunsch? Was braucht man wirklich?
Vielleicht hier nochmal, es ist, glaube ich, die Zahl der Tools ist nicht in dem Fall entscheidend, sondern irgendwie, wie ich diese Tool orchestriere, nenne ich es jetzt mal. Also inwieweit ich da ein Ökosystem, Systemlösung tatsächlich hinbekomme aus meiner Sicht. Und vor allen Dingen auch die Überlegung ist halt, wie können denn Tools, aber auch die Daten, die ich dort habe, wie können die in meine bestehenden Prozesse integriert werden? Und es gibt halt klassische Kernprozesse von Planning über Publishing, die Produktion von Content hin zum Approve, also der Evaluation halt. Und da muss ich aus meiner Sicht überlegen, okay, was sind die Prozesse und wie können entlang dieser Prozesse verschiedene Tools sinnvoll miteinander verbunden und orchestriert werden. Das ist, glaube ich, ein Punkt halt und nicht jetzt, welches Tool ich jetzt wie einsetze oder wie viel. Ich meine, es gibt einen Tool-Overload, das ist klar, aber ich glaube, es ist nach wie vor entscheidend, dass ich tatsächlich mir überlege, wie sieht da mein Prozess aus und was brauche ich denn dafür?
Ich meine, wenn ich die Begriffe dieser zentralen, was es du nannten, Analyse-Tools, Plattformen und, wenn ich die vorantreibe, muss ich mir auch Gedanken machen, in welchen Disziplinen möchte ich dann mit diesen Plattformen arbeiten. Also die Plattform nimmt dir ja die Arbeit nicht ab, um transparent zusammenzuarbeiten, sondern die Plattform kann nur den gemeinsamen Nenner bereitstellen, damit dann aufgrund der Arbeit der Einzelnen eine transparente Zusammenarbeit zum Tragen kommt. Und das setzt dann voraus, dass ich hergehe und sage, ich brauche Softwarelösungen, die für alle eine Kommunikations- oder eine funktionale Wirkung haben. Und das ist natürlich in den letzten 20 Jahren anders gelaufen. In den letzten 20 Jahren war der Haupteinsatzgrund für IT die Automatisierung von einzelnen Funktionen. Und das ändert sich mit dem Newsroom und das ändert sich drastisch mit dem, was jetzt über KI möglich ist. Dass ich hergehe und sage, ich muss viel mehr in Plattformen denken und in Prozessen und nicht in Funktionsautomatisierung. Wenn wir jetzt dazu das nächste Kapitel uns überlegen, dann heißt das, ich habe nicht zu wenig Software im Einsatz, sondern zu viel und ich muss die Kompromisse finden im Unternehmen, um wieder besser zusammenarbeiten zu können. Und das ist überhaupt kein Widerspruch zu dem, was Oliver gesagt hat, sondern für mich so die IT-Ergänzung dazu. Ich kenne kein Unternehmen, was hergeht und sagt, ich führe eine neue Buchhaltungssoftware ein, aber ich lasse die andere weiterlaufen. Im Bereich der Unternehmenskommunikation ist aber das gelebter Alltag. Ich führe neue Tools ein, schalte meine alten aber nicht ab. Und das führt einfach zu diesem Software- und Daten-Zoo, den wir heute in Unternehmen finden.
Jetzt habt ihr beide das Thema KI schon angesprochen. Für mich als Kommunikatorin, wie verändert KI meine tägliche Arbeit?
Also das, was wir jetzt besprochen haben zum Thema ganzheitlicher Blick auf Daten, strukturierte Daten, das zählt im Bereich KI umso mehr. Das heißt also, wenn ich da jetzt nicht tatsächlich diese Readiness der Daten habe, dann kann ich zumindest, was das ganze Thema Analyse von Daten, Interpretation von Daten über KI vergessen. Das ist erstmal der Punkt. Ansonsten habe ich mich natürlich dann auch gefragt, wenn man sein Buch Corporate Newsroom 4.0 nennt, dass ich es aufschlage und ich sehe dann jetzt den Newsroom, wo nur noch Agenten entsprechend programmiert werden, den Themenagenten und den Medienagenten und den Redaktionsagenten. Das ist so ein bisschen so eine Zukunftsperspektive, die ja in diesem Jahr, also dieses Agentic AI, natürlich ein Riesenthema ist. Wie gesagt, werden ganze Agenturen werden schon irgendwie ersetzt durch Agenten. Es gibt Angebote von großen Werbeagenturen halt und das ist halt so ein Punkt, wo ich denke, da ist jetzt die Frage, inwieweit da jetzt auch Erwartungsmanagement betrieben wird oder dass man ja Erwartungen schürt, die man nicht einhalten kann. Und das ist vielleicht so ein, ich glaube, wir brauchen mal einen realistischeren Blick darauf. Aber ich glaube, das Thema Agenten, ja, das wäre jetzt, weiß ich nicht, auch eine Frage an Eckart. Braucht man jetzt vielleicht ein Update des Buches und nennt den Corporate Newsroom 8.0? Also, weil nur noch Agenten in dem Newsroom rumlaufen, der Newsroom jetzt nicht mehr physisch und nicht mehr digital gesehen, sondern nur ein Algorithmus.
Also ich gehe davon aus, dass ich in den nächsten 2 Jahren das Buch nicht radikal umschreiben muss. Wir haben bewusst das Thema KI eben nicht nach Trends geschrieben, das erstmal um so ein bisschen das Haltbarkeitsdatum des Buches in den Vordergrund zu stellen. Lass mich im zweiten Satz aber auf die Frage von Nicole nochmal zurückkommen. Was bringt das ganze KI-Thema für mich und was muss ich wissen? Und ich glaube, ich würde die Frage viel mehr auf den einzelnen Arbeitsplatz beantworten. Und auf dem einzelnen Arbeitsplatz heißt gut eingesetzte KI, du musst dich viel weniger um IT kümmern, weil das Wesentliche, was sich verändert durch alles das, was wir jetzt über Sprachmodelle und was auch Consumer seit ChatGPT kennengelernt haben, ist, dass die Mensch-Maschine-Schnittstelle sich deutlich vereinfacht. Das heißt, die Botschaft erstmal an alle im Unternehmen und damit auch allen voran an die Kommunikatorinnen und Kommunikatoren im Unternehmen ist, du musst weniger IT-Technologiekenntnis haben, um gute IT-Ergebnisse zu erzielen. Und das, was oft suggeriert wird, ist genau das Gegenteil. Es werden immer noch in sozialen Netzen Prompt-Weltmeister gesucht. Und ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Wir müssen uns Gedanken machen, die Automatisierungsmöglichkeiten, die ich habe mit den KI-Werkzeugen, was können meine Mitarbeitenden dadurch besser tun? Und du musst weniger dich um IT kümmern, weil ganz viel Datencrunching, ganz viel Korrelation, ganz viel Datenkuratierung, ganz viel Datenquelle zu Informationsgehalt kann die KI dir abnehmen. Und ich glaube, das, was wir heute erleben in dem Bereich neuer KI, dass man hergeht und sagt, ich schreibe einen Prompt und dann stelle ich fest, mein Prompt reicht von der Tokenanzahl nicht aus, also muss ich den in kleine Bereiche gliedern und muss RAG-Systeme und Agenten entwickeln. Das ist technologisch alles richtig, aber das beantwortet mir zu wenig die Frage, wohin entwickeln wir unsere Abteilung, wenn wir KI helfend einsetzen wollen. Und da ist die Situation, dass wir eben nicht mehr diese hässlichen Bilder aufzeigen müssen. Ihr müsst alle Nerds werden und halbe Programmierer sein. KI macht genau das Gegenteil. Das Erste, was die KI wegrationalisieren wird und auch schon tut, ist handwerkliche IT-Skills. Das sehen wir im Bereich Software-Development sehr, sehr deutlich. Den Code-Schreiber brauche ich immer weniger, aber den Software-Architekten brauche ich eben nicht weniger. Und genauso werde ich den Menschen, der die orthografische Prüfung von meinem Pressetext macht, immer weniger brauchen. Aber den Themenverantwortlichen, der entscheidet, was bringt dem Unternehmen den größten Reputationsgewinn in der Veröffentlichung, den werde ich weiterhin brauchen. Lass mich auch so eine Metapher hier mal reinwerfen. Wenn ich eine neue Kreissäge kaufe, ist die Kreissäge immer noch kein Schreinermeister. Und genau das Gleiche gilt auch für KI in der Unternehmenskommunikation. Es ist so viel leichter geworden, gute, zentrale, digitale Systeme mit der KI aufzumachen. Das ist für mich der riesige Mehrwert und auch das, was meine Branche, ich meine, ich komme aus der Softwarewelt, was meine Branche radikal auf den Kopf stellt.
Was bedeutet das für junge Menschen, die sich jetzt überlegen, dass sie ihre berufliche Zukunft in der Kommunikationsbranche sehen? Welche Skills sollten diese Menschen mitbringen?
Spaß an Medien und Spaß an Kommunikation. Sie brauchen keine Affinität zu Techie-Themen. Es ist toll, wenn die Menschen das haben. Also wenn jemand hergeht und sagt, mein ganzes Herzblut ist Twitch und darum möchte ich in die Unternehmenskommunikation, finde ich das super. Also verstehe mich nicht falsch, ich möchte keine Ausschlusskriterien aufmachen. Aber ich glaube, wir kommen endlich wieder und auch da ist mein Vertrauen in die KI, die sich entwickelt und auch entwickelt hat in den letzten Jahren. Wir kommen dazu, dass wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Der Job von Kommunikationsmenschen basiert doch auf Medien und Menschen. Und das haben wir in der Vergangenheit viel zu wenig gemacht. Wir mussten uns um Daten kümmern. Das hört sich schon so sperrig an, wenn man kein Nerd ist. Und wir mussten uns um irgendwelche Formulare kümmern. Und das nimmt uns die KI gerade alles ab. Also ich finde das hervorragend.
Und ich meine, um dann nochmal zurückzukommen, ich meine, Public Relations, das sagt ja schon Relations oder wir sprechen von Stakeholder-Beziehungen halt. Ich glaube, das ist auch ein zentraler Punkt. Das wird tatsächlich KI nicht ersetzen können halt. Ne? Also dieses Verständnis von Zielgruppen, die Kreativität, das Thema Empathie, das sind so Punkte, die sicherlich halt auch zählen, die weniger greifbar sind. Tatsächlich als irgendwelche Zertifikate, die ich abgelegt habe, KI-Manager 2.0 oder Data Scientist 6.8. Trotz dieser ganzen Technologisierung, Digitalisierung ist dann am Ende, geht es halt um Beziehungen halt, Netzwerk und so weiter. Und das ist natürlich der Punkt, der am wenigsten ersetzt werden kann, so als kleiner Trost. Ansonsten bin ich der Meinung, dass relativ viel auch ersetzt werden kann, und um im Bild zu bleiben, tatsächlich mit der Kreissäge. Ja, aber KI kann mir vielleicht gut erklären, wie ich dann mein Gartenhäuschen dann perfekt baue halt, also jeder das mal versucht hat. Also ich bin dann zwar kein Schreinermeister, aber mit Hilfe von KI kriege ich da vielleicht doch schon ein ordentliches Ergebnis hin mit einer neuen Kreissäge halt.
Genau, KI ist für dich das Werkzeug und das gibt dir ungeahnte Fähigkeiten. Und ob das jetzt dein Gartenhäuschen ist oder die Datenanalyse ist, weil ich keine Datenbankabfragesprache beherrsche. Ich finde auch das Thema KI aus der Seite ganz spannend. Diese Fragestellung, killt KI diesen Job und killt KI Agenturen und killt KI dies und das? Ich finde das sehr unredlich, so etwas zu diskutieren. Ich glaube, die spannende Frage für uns alle ist, was kann KI für einen Einfluss haben, damit mein Beruf angenehmer und effizienter wird? Und da gibt es eine Menge positive Antworten. Und da würde ich mich viel lieber daran beteiligen, als an diesen Sargdeckelklappern-Fragen, die irgendwo gestellt werden. Wenn ich heute in Unternehmen frage, was stört dich an deinem Beruf in der Unternehmenskommunikation, dann höre ich habe keine empirische Statistik darüber, aber dann höre ich raus, ich habe zu wenig Zeit, um mich um die medienschaffenden, kreativen Themen zu konzentrieren, die ich mag und die ich richtig gut kann. Weil ich habe IT-Aufgaben, ich habe Verwaltungsaufgaben, ich habe irgendwelche Reporting-Aufgaben und das nervt mich alles. Und das führt dazu, dass ich nur gegen die Zeit arbeite. Ich arbeite nur dringliche Sachen ab und nicht die wichtigen Sachen, die meine Zeit beeinflussen. Und da kann KI einen riesen Mehrwert stiften, dass ich hergehe und auch du hast eben das Beispiel gebracht, was würde ich einem jungen Menschen raten? Mach ganz schnell den Job in der Medienbranche. Das ist ein super toller Job. Der hat so viel Impact, wie er den noch nie hatte. Eine gute Unternehmenskommunikation hat mehr Einfluss auf den Unternehmenserfolg, als der traditionelle Vertriebsleiter vor 20 Jahren jemals haben konnte. Das ist ein Job mit so viel Impact, mit so viel Spaß. Nichts ist so schnelllebig wie diese Medienwelt. Das ist alles mega. Und die KI ist dein Enabler, die ist nicht dein Gegenspieler. So viel Werbung. Und ich mache das wirklich mit Herzblut. So ein bisschen Werbung auch mal für unsere Branche.
Jetzt haben wir sehr theoretisch über das Konstrukt Newsroom gesprochen. Was hat sich verändert? Welchen Einfluss haben Daten? Wie wichtig ist KI? KI ist nicht dein Feind. KI hilft dir, nimmt dir die lästigen Aufgaben ab, damit du dich auf die schönen konzentrieren kannst. Ich würde das Ganze gerne mal in die Praxis holen, damit es ein bisschen greifbarer wird für die Menschen, die uns zuhören. Könnt ihr dieses Newsroom-Konzept mal konkret machen? Ich weiß, ihr habt ein Projekt umgesetzt mit der Köln-Messe. Was war da denn die Ausgangssituation?
Die Ausgangssituation war, dass man mit traditionellen IT-Tools und Plattformen unterschiedliche Lösungen genutzt hat. Also man hatte unterschiedliche Silos im Einsatz, Datensilos, funktionale Silos, Silos der Verantwortlichkeiten. Und das war auch so ein bisschen der Punkt und die für uns ein wunderschönes gemeinsames Pilotprojekt zwischen Landau Media und Imri herzugehen und zu sagen, lass uns den nächsten Schritt gehen und nicht nur beide in den Newsroom einzahlen, sondern wirklich in ein zentrales Dashboard, sodass ich Ursache-Wirkungsszenarien über Kommunikationsplanung bis hin zur Medienbeobachtung umsetzen kann. Dass ich hergehe und kann solche Dinge wie Agenda-Setting und Agenda-Surfing nutzen und Medienbeobachtung nicht nur retroperspektiv nutzen kann. Und das war ein hervorragendes Projekt. Und das liegt nicht nur an guter Technik, sondern liegt allen voran. Props gehen natürlich raus an Frau Dr. Fischer, die das auch wirklich mit der eben angesprochenen Konsequenz durchgezogen hat. Also durchgezogen wirklich als motivierendes Element. Also nicht durchgezogen im Sinne von Anweisung, sondern weil wir uns auch permanent in der Rolle gefunden haben, was ist der Mehrwert für die Anwenderinnen und Anwender? Und das ist wirklich für mich in den letzten 12 Monaten das größte Leuchtturmprojekt gewesen.
Ich habe zu dem Projekt häufig gelesen, weniger Tools, mehr Wirkung. Wie habt ihr das geschafft umzusetzen? Habt ihr den ganzen Toolblumenstrauß abgepflückt?
Wir haben natürlich geguckt, halt, dass wir diese Daten, die wir dort erheben, also Output-generierte Daten und auch Benchmark-Daten, die natürlich auch auf unserem Portal abrufbar sind mit tollen Dashboards und so weiter, dass wir die dann wirklich auch in einem Prozess mit integriert haben, also durch Imri. Das heißt, das, was ich auch gerade gesagt habe, dass man wesentlich stärker in diesen Planungsprozess dann ansetzt mit unseren Daten und nicht nur am Ende, also das heißt also nur eine reine Output-Messung macht, sondern dass man die Daten tatsächlich in diesen Prozess gibt, um auch Planungen zu verbessern an der Stelle. Und das war sehr, sehr spannend dann tatsächlich und da kann man dann sicherlich auch drauf verzichten. Also wie gesagt, es wird nicht ganz drauf verzichtet. Das ist nach wie vor natürlich das Spezialtool im Bereich Monitoring. Das wird natürlich auch durch so Power-User auch noch angewendet, aber so die Kommunikationsabteilung als solches brauchte natürlich eben den gesamthaften Blick und eine stärkere Integration entlang dieses Prozesses von Planung hinterher zur Wirkung. Und spannend war natürlich also nicht nur, dass man jetzt Daten eben dort ganzheitlich integriert hat, sondern natürlich auch, dass man durch KI schon versucht hat, diese Daten dann auch möglichst real-time in diesem Prozess dann auch aufzubereiten, zu analysieren, zu interpretieren. Das war halt sehr, sehr spannend, weil dann mehrere Ebenen zusammenkamen halt. Also jenseits, sage ich mal, der ganzen Tool-Geschichte halt. Da sind wir dann auch tatsächlich so weit zurückgetreten und gesagt, okay, ja, wir haben ein Tool, wir haben ein tolles Tool, aber am Ende zählt ja natürlich das, was so ein Kunde auch wirklich nutzt halt, was auch einen Mehrwert hat. Also, na, um jetzt in Eckharts Worten wiederzugeben, was Spaß macht. Und da hat dann die Plattform Imuri halt gewonnen. Die hat mehr Spaß gemacht als jetzt der Media-Account, zumindest für die breite Masse in der Kommunikationsabteilung der Kölnmesse. Und ja, das war vielleicht so ein bisschen so der Anreiz und die Motivation, halt das Projekt auch gemeinsam umzusetzen.
Was wäre denn zum Abschluss noch euer wichtigster Rat an Unternehmen, die ihren Newsroom vielleicht neu denken oder gerade erst aufbauen?
Jetzt möchtest du so einen Postkartensatz haben, ne? So einen schönen Abbindersatz. Ich habe den noch nicht im Kopf.
Ich bin mir sicher, der hat bei dir mit Spaß zu tun.
Der hat eine Menge mit Spaß. Ja, so auf meiner letzten Folie steht oft drauf, wenn es keinen Spaß macht, wird es auch kein Newsroom. Aber das wäre jetzt, passt nicht so richtig jetzt in den Zusammenhang. Ich glaube, es würde vielen Unternehmen helfen, herzugehen und zu sagen, denkt doch mal darüber nach, wie ihr in Zukunft gut zusammenarbeiten wollt. Trennt euch mal von diesen ganzen Nerd-Themen und von diesen ganzen bedrohenden Überschriften, die ihr jeden Tag auf Social Media liest, zu KI und zu sonst was. Wir haben eine Menge Herausforderungen der Unternehmenskommunikation. Der Medienkonsum ändert sich radikal von der Konsumentenseite. Die Deutungshoheit hat sich komplett verschoben. Die Relation zwischen Kanälen und Zielgruppen verschiebt sich ganz, ganz deutlich. Dass wir eine große Zielgruppe Ü50 auf YouTube haben, war vor 3 Jahren noch fernab jeder Diskussion und es hat heute einen riesigen Impact. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir das mediale Lautstärke-Wettrennen verloren haben. Wir werden in der Lautstärke gegen einen Eisflop immer verlieren. Es gibt viele Faktoren und viele Facetten, die jede Marketingabteilung und jede PR-Abteilung selber weiß, aber sich zu überlegen, in diesem ganzen Konstrukt, wie möchte ich in 2 Jahren im Unternehmen zusammenarbeiten und so den Newsroom beginnen. Und nicht mit Org-Charts und mein Arbeitgeber hört sich nie Podcasts an, ich kann hier frei reden. Auch nicht mit der Frage von irgendwelchen Tools und Plattformen, sondern sich wirklich erstmal methodische Fragen zu stellen. Wie möchte ich medial stattfinden und wie arbeite ich dann in Zukunft zusammen? So würde ich mir, wenn ich mir ein Newsroom-Projekt wünschen darf, dann sieht das so aus.
Also im Endeffekt genau das Thema ist, also man muss jetzt erstmal die Grundlage setzen. Das heißt, wie möchte ich mich organisieren? Wie ist der Prozess dahinter? Das kann man gut nachlesen in verschiedenen Büchern im Corporate Newsroom und die meisten haben ja auch da schon Erfahrung gesammelt. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz, ganz gute Grundlage. Und dann ist halt die Frage tatsächlich, und das sind für mich immer so 3 Handlungsfelder, die ich immer gerne nenne. Das ist halt immer das Toolset, das Mindset und das Skillset. Und das sind so die Handlungsfelder. Und ich glaube, das geringste Problem ist eher das Toolset. Weil Tools gibt es ohne Ende. Aber da ist, glaube ich, die Frage auch aus meiner Sicht entscheidend, wie kann ich tatsächlich versuchen, diese Tools zusammenzuführen halt. Genauso ist es halt auch mit den Daten. Das heißt also, diese Tools generieren Daten, wie kann ich die zusammenführen? Klar, und dann entscheidend ist natürlich dann auch, dass ich dann auch wirklich weiß, wie ich das bediene, wie ich Daten einordne, ne? Also wer die Kompetenz, das Skillset. Und klar, das andere ist natürlich, dass ich dann auch entsprechend so insgesamt ja die Kultur habe, mit Daten auch arbeiten zu wollen und auch zu können halt an der Stelle, ne? Oder auch mit den Tools, die ich einsetze. Ich glaube, das ist viel, hat viel mit dem Thema Motivation oder auch Spaß zu tun.
Da hast du den Bogen schön geschlossen, Oliver. Lieber Eckart, lieber Oliver, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr mir und so spannende Einblicke in und rund um den Newsroom ermöglicht habt, dass ihr das Thema Daten, KI und die Praxis moderner Kommunikationsarbeit nochmal so schön eingeordnet habt.
Auch von meiner Seite vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und Nicole, vielen Dank, dass du uns durch ein Thema, an dem man sich schnell verzetteln kann, sehr stringent durchgeführt hast.
Das war es für diese Folge von Medienrot, dem Podcast für PR und Kommunikation. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.